Abend wird es wieder, über Wald und Feld säuselt Friede nieder und es ruht die Welt. Nur der Bach ergießet sich am Felsen dort und er braust und fließet immer fort. Und kein Abend bringet Frieden ihm und Ruh, keine Glocke klinget ihm ein Rastlied zu. So in deinem Streben bist mein Herz auch du, Gott nur kann dir geben wahre Abendruh. Ist das nicht schön, in einen friedlichen Schlaf hineingesungen zu werden? Ich habe keine Ahnung, ob ich das Lied richtig gesungen habe. Sage ich schon mal so, einige kennen es vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Man sagt mir, ich habe die Gabe, die Lieder so falsch zu singen, dass man, nachdem man das gehört hat, das gar nicht mehr richtig singen kann. So. Also ihr könnt ja nachher nochmal versuchen, falls ihr meint, dass ihr das könnt, aber falls sich meine Melodie so jetzt eingenistet hat, kann es sein, dass ich habe schon viele Lieder so kaputt gemacht. Aber ist es nicht schön, in einen friedlichen Schlaf hineingesungen zu werden? Ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich meine Kinder noch problemlos in den Armen halten und sie in den Schlaf wiegen konnte. Das war nicht immer einfach, denn unsere Kinder liebten es, sich mal richtig leer zu schreien, bevor es ins Bett ging. Manchmal dauerte es eine ganze Stunde, bis ein Kind endlich einschlief und ich es sacht und leise in sein Bettchen legen konnte. Gerade noch eine wütende und unkontrollierbare Sirene und plötzlich ein Engelchen, das friedlich in seinem Bett liegt. Es schläft so friedlich, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es noch vor ein paar Minuten wie ein Tyrann geschrien hat. Und wenn man so ein Kind in seinem Bettchen beobachtet, dann denkt man sich, wie kann man nur so schön, so friedlich schlafen? Ich hätte auch gerne einen solchen tiefen Frieden, wenn ich einschlafe. Ich möchte heute mit euch einen Psalm anschauen, in dem es auch um einen tiefen Frieden vor dem Schlaf geht. Nicht nur vor dem Schlaf am Ende des Tages, sondern auch und vor allem, würde ich sagen, vor einem tiefen Frieden vor dem Lebensabend, vor dem letzten Schlaf. Im Psalm selbst geht es aber zunächst einmal um einen tiefen Frieden vom gewöhnlichen Schlafengehen. Und so liest sich dieser besondere Psalm. Ein Psalm von David, Psalm 4. Ein Psalm von David mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir. Du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus großer Bedrängnis hast du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft. Sei mir auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet. Ich frage euch, ihr Angesehenen meines Volkes, wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange lebt ihr noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, wer dem Herrn die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Auch wenn ihr vor Zorn bebt, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr etwas gegen mich unternehmt. Denkt nachts auf eurem Bett darüber nach, besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Bringt dem Herrn euer Opfer, gebt ihm Recht, schenkt ihm wieder euer Vertrauen. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, blicke uns freundlich an, damit wir wieder aufatmen können. Tiefe Freude hast du mir gegeben, Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, du gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. In diesem Psalm begegnen wir Gott als einen Friedensbringer. Wir begegnen Gott als einen Friedensbringer, aber wie wir es gerade gesehen haben, verläuft nicht alles so friedlich in diesem Psalm. Auch hier gibt es Feinde, Spannung, Schuld, Konfrontation, aber all diese Unruhe endet mit den Versen 8 bis 9, wo David sagt, nun kann ich mich in Frieden hinlegen. Und das erinnert mich auch ein bisschen an meine Kinder, auch heute noch. Der Psalm beginnt aber mit einer Gewissheit. Er beginnt mit der Gewissheit oder einem kleinen Glaubensbekenntnis von David. David hat nämlich schon einige Erfahrungen mit Gott gesammelt. Und David kann sagen, aufgrund dieser Erfahrungen, Gott, du hast mich schon bereits früher immer wieder aus großer Bedrängnis befreit, du hast mir schon früher weiten Raum verschafft und auf diese Erfahrung berufe ich mich und bitte dich, tue es wieder. Sei mir gnädig, Herr, erhöre ein weiteres Mal mein Gebet. Das hebräische Wort für Bedrängnis, das hört man schon ein wenig im deutschen Begriff, meint so einen Zustand der Einengung. Da schwingt in gewisser Weise auch Panik in der Luft, da ist Eingrenzung, da sind Fesseln, da ist keine Luft mehr, da ist Platzangst, keine Handlungsmöglichkeiten mehr, ein hoffnungsloser Fall für meine eigenen menschlichen Kräfte. So hat sich David schon einmal gefühlt und er hat schon einmal erlebt, wie Gott ihn aus einer solchen Situation herausgeholt und ihm neuen Raum verschafft hat. Endlich. Freiheit, durchatmen, weit und breit kein Hindernis. Der Horizont, der ist wieder zu sehen. Auf eine solche Erfahrung beruft sich David in diesem Psalm, wenn er Gott um Befreiung bittet. Ich weiß, Gott, dass du es kannst. Du hast es schon mal gemacht. Und ich bitte dich, tue es ein weiteres Mal. So wie du es früher getan hast. Ich will es nochmal erleben, wie du mich aus der Bedrängnis herausholst und mir weiten Raum schaffst. Vielleicht kennst du auch solche Situationen. Alles um dich bricht irgendwie zusammen. Du spürst, wie dir die Luft zum Atmen zugeschnürt wird. Und in solchen Momenten fällt es uns sehr leicht zu vergessen, dass Gott uns vielleicht schon mal in ähnlichen Situationen geholfen, aus ähnlichen Situationen herausgeholt hat. Und dann ist es wichtig, wie David, sich an die frühere Gnade Gottes zu erinnern und sich dann im Glauben an ihn zu wenden. Aber was hat denn David jetzt genau für ein Problem? Ganz genau können wir es leider nicht sagen, auch wenn wir sehr viel über das Leben von David wissen. Jedenfalls beklagt er sich darüber, dass es angesehene und einflussreiche Menschen in seinem Umfeld gibt, die ihn und seinen Glauben in den Dreck ziehen wollen, mit allen Mitteln. Ja, wenn man es genau nimmt, stellen diese Menschen in Frage, ob David jetzt wirklich unter einem besonderen Schutz Gottes steht. Weil aber dieser besondere Schutz, göttlicher Schutz, normalerweise zu der Zeit über das Amt eines von Gott eingesetzten Königs angenommen wurde. Also man ging davon aus, dass jeder von Gott eingesetzte König in Israel unter einem besonderen Schutz Gottes steht. Weil man jetzt aber diesen Schutz in Frage stellt, stellt man auch automatisch das königliche Amt Davids in Frage. Man stellt hier Davids Anspruch auf Thron und Königswürde in Frage. Aus diesem Grund gehen auch einige Theologen, Gelehrte davon aus, dass es sich hier um die Verschwörung rund um seinen Sohn Absalom handelt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Absalom, einer der Söhne von Davids, hatte irgendwann vorgehabt, die Herrschaft von seinem Vater zu stürzen und die ganze Krone an sich zu übernehmen. gehen viele Gelehrte davon aus, wir können es aber nicht mit letzter Gewissheit sagen, da Davids Thron ja nicht nur von Absalom in Frage gestellt wurde, sondern immer wieder von unterschiedlichen Menschen gab es Probleme in dieser Situation. Davids Thronanspruch, Davids Königswürde wurde immer wieder in Frage gestellt. Es ist aber auch nicht so wichtig, ob es jetzt mit Absalom zu tun hat oder nicht. Fakt ist, der von Gott eingesetzte und gesalbte König David erlebt mal wieder, wie man ihn in die Enge treibt und irgendwie seinen Job als König gar nicht machen lässt. Man stellt alles in Frage, seine Berufung, sein Amt. Man will ihn nicht als König haben. Und das ist sehr einengend und schwierig für ihn. Dabei ist seinen Gegnern jedes Mittel recht. David spricht von Falschheit und von Lügen. Und auch das werden einige von uns vielleicht kennen. Man ist von Gott zu seinem bestimmten Dienst berufen und da gibt es trotzdem immer wieder Menschen, ja, auch sogar in eigenen Reihen, die dieser Berufung gegen Gottes ausdrücklichen Willen einfach anfechten. Menschen, die es dir schwer machen, so zu leben, wie Gott es von dir erwartet. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du versuchst, Licht in dieser finsteren Welt zu sein, dann wird es immer diese Menschen geben. Dann wird es immer Menschen geben, die sich vor deinem Licht fürchten und seine Leuchtkraft irgendwie einzuengen versuchen werden. Denken wir mal dieses Prinzip konsequent bis zu so einem geistlichen Grundprinzip. Wir alle Menschen, wir alle sind im Bilde Gottes erschaffen. In der Bibel heißt es, er schuf sie in seinem Bilde, damit sie herrschen. Schon mal darauf geachtet, er schuf sie in seinem Bilde, damit sie herrschen. Das Wort, was dort gebraucht wird, meint, damit sie verwalten, damit sie managen, damit sie auf eine gute Weise mit der Schöpfung, die Gott den Menschen anvertraut hat, umgehen. Da ist so eine gewisse Königswürde schon in der Schöpfung bei den Menschen verankert. Unsere Ebenbildlichkeit zu Gott besteht darin, dass wir in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen, zu herrschen, zu verwalten, Verantwortung für die Schöpfung, für alles, was Gott uns anvertraut hat, zu übernehmen. Wir sind wie Gott, natürlich nicht so mächtig oder so, aber dass wir die ähnliche Verantwortung haben, zu herrschen, seine Heiligkeit, seine Schönheit, seine Güte wiederzuspiegeln durch unser Leben und die Schöpfung auf eine gute Weise zu verwalten. Mit unserer Menschenwürde ist auch so eine Art Würdeamt verbunden. Und diese Würde ist es, was uns von den restlichen Lebewesen unterscheidet. Dieses Amt aber wird, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit von bösen Mächten in Frage gestellt und ihnen sind alle Mittel recht. Die Bibel sagt, dass der Teufel diese bösen Mächte anführt. Und der Teufel ist, sagt die Bibel, der Vater der Lüge. Und durch alles Mögliche, vor allem durch Lügen, versucht er uns in die Sünde hineinzuziehen und diese Würde, die uns von Gott seit der Schöpfung verliehen ist, mit allen Mitteln in den Dreck zu ziehen. So tief, dass eigentlich nur noch Gott uns aus dieser ausweglosen Situation befreien kann, herausziehen kann. Aber wann genau befreit Gott? Wen genau befreit Gott? Ich glaube, Gott befreit die Menschen, die ihm vertrauen, die ihm Glauben schenken. Es ist so, wie Paulus und die Propheten schon gesagt haben, durch Glauben werden wir gerettet. Die Bibel gebraucht übrigens für Glauben und Treue, zumindest im griechischen, also Neuen Testament, dasselbe Wort. Daher sagt David in Vers 4, wer dem Herrn die Treue hält, wer dem Herrn vertraut, der steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Und die Frage ist, glaubst du das? Kannst du diese Worte so mit David aussprechen? Ich vertraue darauf, dass ich als Christ unter Gottes besonderem Schutz stehe. Was das bedeutet im konkreten Fall, das ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal, ich vertraue darauf, dass ich unter Gottes besonderem Schutz stehe. und ich vertraue darauf, dass er mich immer hört, wenn ich zu ihm rufe. Er antwortet vielleicht nicht immer auf die Weise, wie ich mir in bestimmten Situationen wünsche, aber er hört mich immer, wenn ich zu ihm rufe, und er antwortet immer so, wie es richtig und gut für mein Leben ist. Auch dieses Prinzip wird in der Bibel auf unsere Errettung von der Gefangenschaft in der Sünde, in der Schuld angewandt. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist ein Versprechen. Ja? Rufst du den Namen des Herrn an, dann wirst du gerettet werden. Das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament von dem Propheten Joel. Auch der Apostel Petrus hat diese Worte zitiert bei seiner berühmten Pfingstpredigt. Und zum Ende seiner Predigt macht er auch unmissverständlich klar, wie er sich dieses Anrufen des Namens des Herrn vorstellt. Er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was muss ich als Mensch tun, um von meiner Schuld und Sünde gerettet zu werden? Was kann ich als Mensch überhaupt tun? Laut Bibel müssen wir zunächst einmal vor Gott zugeben, dass wir alle schuldig sind, dass wir alle Sünder sind, dass wir aus dieser Situation aus eigener Kraft gar nicht mehr herauskommen, dass wir verloren sind in dieser Situation. Wir müssen uns auf Jesus und auf seine Tat am Kreuz berufen. Und das, sagt Petrus, geschieht symbolisch auch bei der Taufe, wenn wir uns mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu identifizieren. Bei der Taufe ist es ja sozusagen, dass wir sagen, ich begrabe unter Wasser mein altes Leben. Das Leben, das ich ohne Gott geführt habe, wo ich dachte, ich schaffe das auch alleine alles. Dieses alte Leben, wo Gott in meinem Leben keine Rolle gespielt habe, dieses Leben beende ich, indem ich es unter Wasser begrabe und ich stehe dann zu einem neuen Leben mit Christus auf. Das ist das Symbol der Taufe, das zum Ausdruck bringt, was vielleicht schon vorher geistig in meinem Leben passiert ist. All das hat etwas mit Sündenvergebung zu tun. Wenn die Schuld erlassen wird, dann wird man auch automatisch aus dieser Bedrängnis befreit, weil Schuld uns immer umstrickt, weil Schuld uns immer einengt, weil Schuld immer uns belastet. Und von dieser Last will Gott uns befreien. Wem die Schuld erlassen wird, der wird aus dieser Bedrängnis befreit und kann dann durchatmen, weil du weißt, zwischen mir und Gott ist da nichts mehr. Er vergibt mir, er liebt mich. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Er wird mich nicht abweisen. Er liebt mich. Wenn ich ihn um Vergebung bitte, nimmt er mich auch an. Kommen wir aber zurück zu der konkreten Situation bei David. Da geht es ja auch um ganz konkrete Menschen, die ihn anfeinden. Sie wollen ihn als König nicht anerkennen. Die Tatsache, dass David auf dem Thron sitzt, macht sie irgendwie wütend. Die haben keinen Bock auf diesen König. Ja, es heißt, sie beben in ihrem Zorn. Deswegen sagt David zu ihnen in Vers 5, wenn ihr im Zorn bebt, dann ladet keine Schuld auf euch. Und wie schnell kann es passieren, dass wir dem Zorn in unserem Leben so viel Platz geben, so viel Platz in unserem Herzen, dass es sich in Hass verwandelt und wir unser Gewissen mit großer Schuld beladen. Und David, er empfiehlt seinen Gegnern, vor dem Schlafengehen ihre Haltung und ihr Verhalten nochmal zu reflektieren. Er empfiehlt ihnen nochmal darüber nachzudenken, was sie tun, was sie sagen und endlich Ruhe zu geben. Hier wird der menschliche Zorn mit dem Tagesabschluss in Verbindung gebracht. Von diesem Hintergrund sind auch die Worte zu verstehen, lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es geht aber dabei nicht um jede Art von Zorn, denn über einen gerechten und heiligen Zorn darf auch mal die Sonne ruhig untergehen. Schließlich kann Gott auch zornig sein und die Sonne auch über seinem Zorn untergehen lassen in seiner Geduld und Güte zu uns Menschen. Hier ist die Rede von einem Zorn, der uns mit Schuld belädt, also einem sündigen Zorn. Auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26, fasst Paulus die beiden Aussagen aus den unterschiedlichen Psalmen folgenderweise zusammen. Er sagt, zürnt ihr, so müsst ihr aufpassen, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und ihr seht, Paulus hat weniger ein Problem mit dem Zorn an sich, als vielmehr mit der Tatsache, dass wir Menschen uns meistens dabei einsauen, wenn wir zornig sind. Wir sündigen in den meisten Fällen, wenn wir zornig sind. Für uns Menschen ist es wirklich schwer, zornig zu sein, ohne zu sündigen. Manchmal sind wir auch völlig berechtigt und aus völlig berechtigten Gründen zornig. Jemand hat mir Unrecht getan. Wir sind wütend über bestimmte Verhaltensweisen in der Politik. Wir sind wütend, wenn unsere Welt ausgebeutet, wenn unsere Umwelt zerstört wird. Wir sind wütend, wenn andere Menschen auf Gottes Gebote spucken. Wir sind wütend, wenn die Gemeinde sich nicht so entwickelt, nicht in die Richtung entwickelt, wie wir uns laut Bibel wünschen würden. Und weißt du, selbst wenn deine Wut, wenn all dein Zorn in all den Fällen, wo du wütend bist, berechtigt wäre, musst du dir doch am Abend, wenn du schlafen gehst, die Frage stellen, kann es sein, dass ich mich heute bei meinem Zorn, auch wenn er völlig berechtigt war, kann es trotzdem sein, dass ich mich bei meinem Zorn, auch bei meinem gerechten Zorn gegen andere Menschen versündigt habe. Auch bei dem gerechtesten und begründetsten Zorn muss ich mir diese Frage stellen. Kann es sein, dass ich mich heute gegen andere Menschen dabei versündigt habe? Und hier müssen wir vorsichtig sein. Wir können uns sehr leicht hinter der Annahme verstecken, aber ich hatte doch recht. Ich hatte doch recht, dass ich wütend war. Mein Zorn ist gerechtfertigt. Das mag sein. Das stelle ich auch heute gar nicht in Frage. Aber nur weil die Sünde anderer Menschen meinen Zorn rechtfertigt, heißt es nicht, dass mein Zorn Sünde gegen andere Menschen rechtfertigt. Verstehen wir das? Den Unterschied. Nur weil die Sünde anderer Menschen meinen Zorn rechtfertigt, heißt es nicht, dass mein Zorn wiederum Sünde rechtfertigt. Und aus diesem Grund ist die Warnung der Psalmen und auch die von Paulus, ey Leute, wenn ihr zürnt, müsst ihr gut aufpassen. Wenn ihr zürnt, auch wenn es ein gerechter Zorn ist, müsst ihr aufpassen, dass ihr dabei nicht sündigt. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und laut David ist das Schlafengehen, immer eine gute Gelegenheit, um seinen Zorn zu reflektieren. Worüber warst du in den letzten Tagen zornig? Vielleicht sogar ziemlich zornig. Und wenn dieser Zorn, an den du jetzt denkst, selbst wenn dieser Zorn gerechtfertigt und richtig war, könnte es sein, dass du dich dabei trotzdem gegen Gott und andere Menschen versündigt hast? Falls ja, dann solltest du das bereinigen. David schreibt in Vers 6, bringt dem Herrn ein gerechtes Opfer, beziehungsweise gebt dem Herrn durch euer Opfer Recht. Bei all deinem Zorn, bei all meinem Zorn, bei all der Wut geht es nicht, dass du am Ende des Tages Recht hast, sondern Gott. David sagt, schenkt ihm wieder euer Vertrauen. Hier geht es um ein Opfer, das man bringt, wenn man zum Beispiel, das ist ein Schuldopfer im Alten Testament, ein Opfer, das man bringt, wenn man Schuld auf sich geladen hat. Ein Opfer, mit dem man sozusagen Gott Recht gibt. Man sagt zum Beispiel, Gott, ich habe in meinem Zorn gesündigt. Wie dieses Tier, das ich gerade opfere, verdiene auch ich eigentlich, weil ich ein schuldiger Mensch bin, den Tod. Denn jede Sünde trennt mich von dir, der du ja die Quelle des Lebens bist. Also weil ich, wenn ich sündige, trenne ich mich durch die Sünde von der Quelle des Lebens und dadurch mache ich zum Ausdruck so quasi, ja, ich habe mich bewusst von der Quelle des Lebens getrennt und begebe mich auf den Weg des Todes. So. Und wenn ich dieses Tier dann tot vor Gott bringe, sage ich so, eigentlich habe ich das verdient. Ich habe mich auf den Weg des Todes begeben und nicht auf dem Weg des Lebens. Und dadurch bringt man das zum Ausdruck. Und man sagt, Gott, bitte nimm dieses Opfer an und hilf mir, dir wieder zu vertrauen. Hilf mir wieder, auf den Weg des Lebens zu treten. Das sollte unser Gebet sein, wenn wir abends zu Bett gehen. Sagen, Gott, ich will dir wieder vertrauen. Ich will nicht Tod und Verderben und Probleme in diese Welt bringen, auch nicht durch meinen Zorn, selbst wenn er gerechtfertigt ist. Ich will Frieden und Leben bringen, vor allem das ewige Leben ermöglichen. Gott sei Dank, wir können echt froh heute darüber sein, sind heute keine Tieropfer mehr erforderlich, denn Jesus hat das ultimative Opfer am Kreuz gebracht. Ich glaube, das erleichtert uns das Gemeindeleben um einiges, dass man nicht vorher noch irgendwelche Opfer bringen muss oder sonst was. Jesus hat das letzte, das endgültige, das ultimative Opfer für jeden von uns gebracht. Wir brauchen keine Opfer mehr. Daher können wir uns beim Schlafen gehen und in unserem ganzen Leben, auch und gerade bei unserem allerletzten Schlafen gehen, auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha berufen. Wir können auf ihn unser Vertrauen setzen. Wir können sagen, Gott, ich weiß, ich habe vieles falsch gemacht, aber ich vertraue darauf, dass was du am Kreuz getan hast, ausreicht, um alle Schuld zu beseitigen, die zwischen mir und dir steht. Ich vertraue darauf. Das ist meine einzige Hoffnung, die mich durchträgt. Ich vertraue auf diese Versöhnung. Wir können auf ihn unser Vertrauen setzen. Wer ihm Vertrauen schenkt, sagt David, der findet wahre Ruhe. Von was versprechen wir uns eigentlich Ruhe, Freude, Frieden? Vielleicht denkst du dir, wenn ich endlich aus dem Minus auf meinem Konto raus bin, dann werde ich Frieden haben, dann werde ich Ruhe haben. Oder wenn es in meiner Heimat endlich keinen Krieg mehr gibt. Oder wenn ich endlich den richtigen Partner fürs Leben gefunden habe. Oder wenn ich endlich Rente bekomme, aber dann auch eine ordentliche. Oder wenn ich im Lotto gewinne. Oder wenn ich mit dem Hausbau fertig bin. Oder wenn ich endlich eine Arbeit finde, wo ich die Gaben einsetzen kann, die funktionieren. Wenn ich endlich wieder fit und gesund bin, mich wieder gut bewegen kann. Es sind so viele Dinge, von denen wir uns Ruhe, Freude und Frieden versprechen. Und ich gebe zu, all diese Dinge, also ich hätte nichts dagegen, wenn alle diese Dinge auch in meinem Leben so zutreffen, perfekt. Diese Dinge sind gut, die sind nicht unbedingt schlecht. Und die geben uns zumindest für einen Moment das Gefühl des Friedens. Das können sie uns schenken. Aber sind wir mal ehrlich, solche Art von Frieden sind doch auch ziemlich vergängliche Erfahrungen. Wenn ein Krieg zu Ende geht zum Beispiel und offiziell Friedenszeit anbricht, heißt es noch lange nicht, dass dieser Frieden, der irgendwo auf dem Papier verkündet wurde, heißt es noch lange nicht, dass dieser Frieden auch in dem Herzen der Menschen angekommen ist. Frieden auf dem Papier und in den Geschichtsbüchern, aber im Herzen und in Träumen der Menschen ist immer noch Krieg und Chaos. Ich stelle mir Soldaten vor, die im Krieg waren, die andere Menschen erschossen haben, die grauenhafte Sachen erlebt haben. Ja, und dann ist plötzlich Frieden. Die Politiker einigen sich irgendwie, aber dieser Soldat, der im Krieg war, an der Front, denkt ihr, der ganze Trauma ist vorbei? Dass der Frieden, nur weil die Politiker sich geeinigt haben, plötzlich in seinem Herzen ist? Da ist immer noch Chaos. Da ist immer noch Unruhe. Da ist immer noch Trauma. Auch bei den Soldaten, die für die gerechteste Sache gekämpft haben. Wir alle, wir wollen echten Frieden haben. Einen Frieden, der nicht heute da ist und morgen wieder weg ist. Einen Frieden, bei dem wir durchatmen können. Eine Freude, die viel größer ist als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss haben. Wie es David in Vers 8 beschreibt. Eine solche Ruhe, Freude und Frieden findet David bei Gott, seinem Retter, in der Gewissheit, dass Gott sein Rufen hört und ihm seine Schuld vergibt. David weiß, wer Gott vertraut, braucht sich nicht vor der Bedrängnis zu fürchten. Gott rettet. Gott vergibt, wenn wir ihn ernsthaft um Vergebung bitten. Und David schlussfolgert in Vers 9, in Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn Gott sorgt für meine Sicherheit. Da ist so ein tiefer Friede, dass man sagen kann, in diesem Frieden lege ich mich schlafen, selbst wenn ich wüsste, dass ich meine Augen in diesem Leben gar nicht mehr öffnen werde. Lege ich mich trotzdem in Frieden schlafen, weil ich weiß, ich bin sicher in Gottes Händen. Wenn ich mich jetzt ins Bett lege und weiß, in diesem Leben, auf dieser Welt, werde ich die Augen nicht mehr öffnen, ich gehe trotzdem in Frieden schlafen, weil ich weiß, da ist Frieden und Versöhnung zwischen Gott und mir. Erich Zenger, ein bekannter deutscher Theologe, der schrieb über diesen Vers: Er lässt den Psalm auch zum Abendgebet werden, am Schluss eines Tages, aber auch am Lebensabend. Denn mit diesem Gebet auf den Lippen oder im Herzen lässt er sich in Frieden und in der Hoffnung auf ewige Ruhe sterben. Ich muss dabei auch an die Worte des alten Simeon denken, als er den neugeborenen Jesus in seinen Händen hielt. Er sagte: Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Nun kann dein Diener in Frieden sterben. Der Friede, den Jesus uns schenkt, das ist so ein tiefer Friede, dass wir das auch sagen können. Nun, wenn ich mir sicher bin, dass Gott mir alle meine Schuld vergibt, dass er mich annimmt und dass ich mit ihm versöhnt bin, dann kann ich im Hinblick auf Gott, im Hinblick auf die Begegnung mit Gott, in Frieden sterben. Weil ich weiß, dass ich mutig vor seinen Thron treten kann. Weil da nichts mehr ist, was zwischen uns steht. Weil mir alles vergeben ist, weil Jesus dafür am Kreuz bezahlt hat. Und ich möchte dich heute fragen, kannst du das auch sagen? Glaubst du daran, dass Gott dir alle deine Schuld vergeben hat? Deine vergangenen, gegenwärtigen und sogar deine zukünftigen Sünden? Dass Gott dir jetzt schon alle deine Sünden, alle deine Schuld vergeben hat. Glaubst du daran? Wenn du das kannst, dann kannst du auch in den Liedern, die wir nachher zusammen singen und auch beim Abendmahl, das zum Ausdruck bringen, indem du das auf dich wirken lässt, indem du das Abendmahl nimmst, das ist ein Zeichen des Glaubens, dass du daran glaubst. Und ich möchte auch gleichzeitig jeden von uns einladen, falls jemand unsicher ist, diesen Frieden heute mit Gott zu schließen. Es wäre wirklich schade, wenn irgendjemand heute hier diesen Frieden noch nicht hat und die Möglichkeit hatte, den Frieden zu bekommen und ohne diesen Frieden nach Hause geht, ohne diesen tiefen, ewigen Frieden, den Gott uns schenken möchte. Jesus ist unser Friedefürst. Er ist der wahre Friedensbringer. Sein Friede ist viel mehr wert und viel anhaltender und vor allem viel sicherer als alle Friedensbemühungen und Versprechen dieser Welt und der Politiker, die momentan darum bemüht sind, was ja auch gut ist. Ja, aber oft ist es so, dass ein Frieden geschlossen wird irgendwo Frieden erreicht wird, aber der ist nicht von anhaltender Qualität, oft zu ungerechten Bedingungen. Oft sind es unfaire Frieden und das kann man alles anfechten, aber der Friede, den Gott uns schenken möchte, der ist viel höher, viel besser, viel qualitativer, viel nachhaltender als alle Friedensbemühungen in dieser Welt. Und diesen echten Frieden, Freude und Zuversicht haben viele Menschen im Laufe der Kirchengeschichte erlebt, wie zum Beispiel auch Nicholas Ridley, der englische Reformator, dem dieser Psalm bis zu seinem Tod eine feste Gewissheit gab. In der Nacht, bevor Ridley hingerichtet wurde, kam sein Bruder zu ihm und bot ihm an, die letzten Stunden mit ihm zu wachen. Und Ridley, der lehnte dankend ab. Er sagte: Ich gehe gleich schlafen. Er wollte sich zu Bett begeben und schlafen wie gewohnt, wie er das immer gemacht hat am Abend. Und er sagte dazu: Ich lege mich in Ruhe nieder und schlafe, denn du bist es, Herr, du allein, der mich sicher wohnen lässt. Das ist bezogen auf Psalm 4, das Ende, was wir davor gesehen haben. Am Tag darauf wurde er im Stadt Stadtgarten gegenüber des College in Oxford an einen Pfahl gekettet und verbrannt. Dieser Psalm hat ihm solch eine Sicherheit und Frieden gegeben, dass er selber selbst vor dem Tod noch sicher schlafen konnte, denn er wusste, dass er in Gott sicher wohnen kann. Jetzt schon, aber auch in Ewigkeit bei ihm. Er konnte in Frieden seine Augen schließen. Und das wünsche ich auch uns allen, echten Frieden in Gott. Möge er, Gott, uns der Friedensbringer sein, den wir so sehr in unserem Leben brauchen. Amen.